Deutschlandfunk.
Hallo und herzlich willkommen bei uns im Hörsaal von Deutschlandfunk Nova. Wir suchen für euch die besten Vorträge aus allen Bereichen der Wissenschaft. Ich bin Sibylle Salewski. Horrorfilme haben das Ziel, uns Angst zu machen. Wir sollen uns gruseln, erschrecken, ekeln und unterhalten werden. Gute Horrorfilme wollen aber noch mehr.
Horrorfilme, die einem anspruchsvollen Begriff gerecht werden, zeigen das, was man eigentlich lieber nicht sehen möchte. Krankheit und Tod, Gewalt und Verwesung und nicht zuletzt und vor allem möchte ich sagen Wahnsinn und die Unordnung in unserem Ordnen.
Horrorfilme konfrontieren uns mit dem, was wir nicht sehen wollen und was wir nicht erklären können. Sie zeigen uns Grenzen auf. Nämlich die Grenzen unseres rationalen, vernünftigen, geordneten Weltbilds. Das ist die These, die Daniel Martin Feige in seinem Vortrag erläutert. Feige ist Philosoph mit Schwerpunkt Ästhetik und natürlich Horrorliebhaber. Horror ist mehr als Popkultur, sagt er, und es lohnt sich, tief philosophisch über dieses Genre nachzudenken. Genau das tut er in seinem Vortrag, vor allem am Beispiel des Filmklassikers The Shining. Aber keine Sorge, ihr müsst den Film nicht gesehen haben, um dem Vortrag zu folgen. Daniel Martin Feiges Vortrag hat den Titel Horror als Kunstform. Er hat ihn am 3. Juli 2025 in Essen gehalten, im Rahmen der Vorlesungsreihe Wenn und Aber – Philosophische Fragen zur Zeit. Veranstaltet wird diese Reihe vom Kulturwissenschaftlichen Institut Essen in Zusammenarbeit mit der Folkwang-Universität der Künste.
Ich beginne mal direkt. Ich werde ungefähr 45 Minuten sprechen. Der Vortrag hat so ein paar verschiedene Spikes. Es wird stellenweise sehr philosophisch werden, stellenweise sehr anschaulich. Deswegen, wenn einem das eine mehr liegt als das andere, würde ich bitten, trotzdem durchzuhalten mit großem Interesse, wenn es gut geht. Okay, also, dass sich ein Philosoph mit dem Thema Horror beschäftigt, macht auf den ersten Blick etwas verwundern, so wie man denken könnte, dass das Videospiel und der Comic zu den niederen Gattungen der Ästhetik gehören. So könnte man denken, dass auch der Horror kein würdiger Gegenstandsbereich für die Ästhetik ist. Vielleicht ist er im Kontext des Groschenromans oder einer erweiterten Theorie des Rotlichtmilieus zu diskutieren. Für Letzteres spricht nicht zuletzt, dass er von der jüngst verstorbenen Filmtheoretikerin Linda Williams als Body-Genre bezeichnet worden ist, als Exemplar eines Genres, das neben der Pornografie und dem Melodram auf körperliche Reaktionen abzielt. Methodisch scheint mir das ganz hilfreich zu sein, im Anschluss an Wittgenstein den Hinweis vorzunehmen, dass man einen Begriff nur insofern versteht, als man seine Verwendungsweisen angemessen in den Blick nimmt. Dazu ein paar einleitende Bemerkungen. Den Ausdruck Horror können wir auf ganz verschiedene Weisen gebrauchen. Wir sagen etwa überspitzt, dass ein Urlaub oder ein Familienbesuch der reine Horror war, wie wir Horror als faktische Beschreibung vielleicht von Menschenrechtsverletzungen und für Kriegsgeschehen verwenden. Horror wird aber auch, und das ist die Verwendung, um die es mir heute geht, in ästhetischen, kunsttheoretischen und medientheoretischen Überlegungen als eine besondere Form und als eine besondere Gattung verstanden. Ich werde im Folgenden von ästhetischem Horror sprechen. Als Form: Horror könnte etwas meinen, das spezifische Eigenarten hat, die Künste und medienübergreifend zum Tragen kommen. Etwas, das sich nicht allein im Film, sondern auch in der Literatur und vielleicht auch der Musik findet. Und im Film nicht allein im Horrorfilm, sondern in allen möglichen Arten von Filmen. Ich nehme mal an, diesen Film haben einige von Ihnen gesehen, auch die, die sonst keine Filme schauen. Das ist aus der Herr der Ringe. Es ist daran zu erinnern, dass der Regisseur Peter Jackson mit zwei Independent-Horrorfilmen begann. Ich glaube, die sind beide noch auf dem Index. Der zweite, den kann man zumindest in Deutschland nicht kaufen. Und man sieht diese Handschrift selbst in einem Film wie Der Herr der Ringe an so ein paar Stellen, wenn diese Leichen im Sumpf aufstehen. Ich spreche übrigens keine Triggerwarnung aus, aber ich habe relativ harmloses Bildmaterial gewählt, das kann ich Ihnen sagen. Also wer sich nicht mit Horror auskennt, wird nicht total geschockt nach diesem Vortrag nach Hause gehen. Das sage ich nur kurz mal. Als Gattung: wir können anhand des Lemmas Horror eine bestimmte Art von Roman oder Film meinen. Sowohl mit Blick auf Horror als Form wie als Gattung könnte man geneigt sein, nach definierenden Eigenschaften zu suchen. Das machen Philosophen, bestimmte Philosophen manchmal ganz gerne, die den Begriff bestimmen. Aber ein solches Verständnis passt nicht auf ästhetische Gegenstände. Ich möchte vorschlagen, die begriffliche Arbeit dem gegenüber als Moment des Nachvollzugs der ästhetischen Kraft bestimmter Arten von Gegenständen zu verstehen. Dazu werde ich noch mehr sagen. Das heißt nun gerade nicht, dass ein Blick auf den Horrorfilm die Entwicklung des Horrors von der Nachtromantik E.T.A. Hoffmann, wo man das manchmal beginnen lässt, über Edgar Allan Poes Arbeiten, den sogenannten kosmischen Horror von H.P. Lovecraft, bis hin zu relativ gesehen jüngeren Autoren wie King und Clive Barker außer Acht lassen darf. Wenn in meinen Überlegungen der Horrorfilm als Paradigma dient, so hat er durchaus etwas mit verwandten Phänomenen in der Literatur zu tun. Es heißt aber zu verstehen, dass ein ästhetischer Blick bedeutet, die Wendung und Entwicklung dieser allgemeinen begrifflichen Bestimmung anhand des jeweils einzelnen Gegenstandes zu vollziehen. Wenn Sie im Folgenden also eine Definition von Horror erwarten, da gibt es einige interessante, ich werde auch noch auf einige zu sprechen kommen, muss ich Sie enttäuschen, ästhetische Grundbegriffe sind so wenig positiv definierbar, wie es Kunstgattungen und Künste sind. Wenn ich allerdings den schon im Titel des Vortrags den Horror im Kontext kunsttheoretischer Überlegungen oder auch medienästhetischer Überlegungen diskutiere, sind Festlegungen unterschiedlicher Art notwendig. Und das ist der recht theoretische Teil, sage ich mal, mit dem ich beginnen werde, der ein Drittel des Vortrags ausmachen wird. Ich muss Sie hier in gebotener Kürze als Setzung präsentieren, weil ausgiebig für Sie zu argumentieren würde, den Rahmen sprengen. Entsprechende Festlegungen hinsichtlich anthropologischer und kunsttheoretischer Fragen bilden also den ersten Teil meines Vortrags. Und mit Blick auf kunsttheoretische Fragen sollte, glaube ich, klar sein, warum ich das machen muss. Das sieht man schon im Titel des Vortrags, wie es auf dem Plakat steht. Ich spreche da irgendwie von Kunstform. Mit Blick auf anthropologische Überlegungen ist darauf hinzuweisen, dass sie zum Kernbestand des Nachdenkens über den Horror gehören. Von Julia Kristevas Beschreibung von Phänomenen des Abjekten über psychoanalytische Deutung des Unheimlichen im Anschluss an Freud bis hin zu, wie ich unfreundlich sagen möchte, problematischen Rekursen auf Urängste in vulgärpsychologischen oder evolutionspsychologischen Beschreibungen. Also ich brauche irgendwie ein bisschen Rahmen mit Blick auf, was ich eigentlich unter Kunst vielleicht verstehe und warum das was mit anthropologischen Fragen zu tun hat. Und jetzt lasse ich die Katze aus dem Sack. Im zweiten Teil werde ich über einen paradigmatischen Horrorfilm sprechen, der mir unstrittig, da können wir uns gerne drüber streiten in der Diskussion, als ein mustergültiges Exemplar der Gattung erscheint, The Shining von Stanley Kubrick. Wer hat den nicht gesehen, wenn ich mal fragen darf? Das ist schon mal gut. Ich hoffe nämlich, dass der Film auch für alle, die ihn nicht gesehen haben, heute interessant und verständlich werden wird. Ich setze ihn also nicht unbedingt voraus. Es wundert mich aber nicht, dass viele ihn gesehen haben. Und ich würde auch behaupten, es ist ein Film, den man auch lieben kann und interessant finden kann, wenn man sich für Horror gar nicht interessiert. Aber das gilt vielleicht für alle guten Horrorfilme am Ende des Tages leider. Also es geht mir um Fragen einer angemessenen Interpretation dieses Films. Das sind zwei Drittel des Vortrags. Und Konsequenzen daraus für einen angemessenen Begriff des Horrors. Zugleich soll damit aber auch für diejenigen von Ihnen, also die ihn nicht kennen, der Horrorfilm und auch die, die vielleicht skeptisch sind. Gibt es Leute, die Horror für echt für eine problematische Gattung halten? Darf ich das mal fragen? Man darf sich melden. Ich finde das total okay. Wer hält das für, vielleicht nicht die Verrohung der Jugend, aber für ein doch problematisches Genre? Niemand. Okay. Naja gut, vielleicht kommen auch nur diejenigen zu solchen Vorträgen, die das doch irgendwie nicht glauben. Es gibt aber nicht wenige, von denen ich glaube, dass sie das tun tatsächlich. Also, jedenfalls auch wenn Sie Skepsis haben gegenüber der Gattung, wenn Sie sie hätten, würde ich Ihnen, glaube ich, hoffentlich einiges daran schmackhaft machen können. Paradigmatisch ist dieser Film, weil er ein Film ist, der, möchte ich sagen, da können wir uns drüber streiten, einem Begriff dessen gerecht wird, was entsprechende Filme ihrem Potenzial nach sein können. Und das ist eine normative These, aber eine These der immanenten Normativität solcher Gegenstände. So wie ein blindes Auge dem Begriff des Auges nicht gerecht wird, weil es einen natürlichen Mangel hat, so können entsprechende Filme ihrem Begriff nicht gerecht werden, weil sie einen ästhetischen Mangel haben. Ich bestreite damit nicht die offenkundigen Standardisierungen im Horror und dass man von einigen Horrorfilmen oder Zentralen ihrer Dimensionen das sagen kann, was Carol Claver in ihrem Buch Man, Women and Chainsaws gesagt hat. Das ist ein bekannter Beitrag zur Frage von Gender und Horrorfilmen, dass sie als Adoleszenzrituale junger Männer dienen, die zugleich, so Claver, mit einer problematischen Gender-Grammatik auch dann einhergehen, wenn am Ende eine Frau überlebt. Das sogenannte Final Girl hat männliche Eigenschaften, ist sexuell meistens unbeleckt und kann nur deshalb überleben. Selbst wenn Sie sich an so einen Film wie John Carpenters Halloween erinnern, wo eine junge Frau überlebt, die ist sehr enthaltsam und auch sonst fromm in bestimmter Weise. Da gab es relativ viele Diskussionen dazu, was man aus diesen Gender-Grammatiken da machen soll. Und Claver hatte ein ziemlich desaströses Zeugnis eigentlich für den Horrorfilm als Gattung ausgestellt. Ich interessiere mich kurz gesagt nicht für jede Art von Film, die wir in die Gattung des Horrors einsortieren, sondern für das, was Filme dieser Gattung in ihren paradigmatischen gelungenen Werken realisieren oder realisieren können. Zentrale Bezugspunkte der Forschung, um das auch schon zu sagen, für die, die zum Horror forschen, werden für mich dabei die beiden meines Erachtens theoretisch ambitioniertesten Vorschläge sein oder zu den ambitioniertest gehörenden Vorschläge zur Theorie des Horrors, und das sind Noel Carrolls Philosophy of Horror, der sozusagen alleine in den USA diese ganze Richtung in der Filmphilosophie begründet hat, und Cynthia Freelands jüngeres Buch The Naked and the Undead. Ich werde auch auf andere Quellen zurückkommen, aber die werden sozusagen die Hauptgesprächspartner für mich sein. Im dritten und letzten Teil meines Vortrags entwickle ich ein Prolegomenon für eine Philosophie des Horrors als Kunstform. Vor dem Hintergrund der Skizzen zur Kunsttheorie und Anthropologie, wie der Beschreibung von The Shining, möchte ich eine Erprobung von Überlegungen vornehmen, von denen ich hoffe, Sie finden sie aussichtsreich und interessant. Ich sitze eigentlich schon seit einigen Jahren zu einer Monographie zur Philosophie des Horrors. Ich schreibe bloß immer leider andere Bücher vor, deswegen wird sie nicht fertig. Aber ich schiebe Inhaltsverzeichnisse, ich habe Fragmente, ich interessiere mich sehr ernsthaft für dieses Thema. Aber es ist nach wie vor eine Skizze und so möchte ich es auch heute verstanden wissen und freue mich deshalb auf die Diskussion mit Ihnen zu meinen Thesen. Ich möchte aber vorgreifen, zumindest einige der Richtung der Grundgedanken hier umreißen, um die es mir geht. Sie lauten ungefähr: Wir können nicht verstehen, was ästhetischer Horror ist, wenn wir nicht verstehen, dass der Horror das in unserem geistigen Leben herausarbeitet, mit dem wir nicht fertig werden und fertig werden können. Das geschieht im Horror in negativistischer und nicht in versöhnlicher Form. Man kann sagen, vielleicht geschieht das in keiner Kunst wirklich in versöhnlicher Form, aber bei anderen kommt man eher auf den Gedanken. In ihm kehren nicht allein kollektive Traumata und Ängste wie soziale und historische Pathologien bis hin zu erlittenem und begangenem Unrecht in verwandelter Form wieder, sondern Horror, der seinem eigenen Begriff gerecht wird, ist eine Kunstform, die das in unserem geistigen Leben herauskehrt, was in ihm konstitutiv nicht integrierbar ist. Weitergehend möchte ich das so verstanden wissen, es klingt jetzt psychoanalytischer, als es sein wird, dazu werde ich noch was sagen. Weiterhin möchte ich das so verstanden wissen, dass Horror ein Phänomen der Moderne ist, Ausdruck der Ungesichertheit unserer Lebensform und als Rückkehr einer anderen Natur als derjenigen, die in der Moderne im Kontext wissenschaftlicher und praktischer Naturbeherrschung eingehegt worden ist. Das als Appetizer, ich hoffe, das weckt Ihr Interesse. Jetzt beginne ich mit dem ersten Teil. Also ich möchte jetzt mit den Hintergrundfestlegungen beginnen, von denen aus ich meine Thesen entwickle. Und das sind zunächst anthropologische Festlegungen, so ein bisschen Literatur habe ich hier auch genannt. Im Zuge des fortschreitenden Klimawandels sowie der Würdigung des Eigensinns nichtmenschlichen Lebens wie materieller Gegebenheiten ist es in Mode gekommen, möchte ich etwas unfreundlich sagen, anthropologische Fragen unter Generalverdacht zu stellen. Es ist aber darauf hinzuweisen, dass der Mensch das Wesen ist, das nicht allein in religiösen Ritualen seine Erfüllung finden kann, ein Begriff seines Familienlebens oder was auch immer hat, und das in Kunsterfahrung aus der Begegnung mit ästhetischen Gegenständen einen besonderen Wert ziehen kann, sondern das Wesen ist, das die Frage stellen kann, was es ist, und das zu solchen Vorträgen gehen kann, wie diesem hier, von dem Sie dann zurecht hoffen können, irgendwas zu lernen zu dieser Frage. Und wenn meine Studierenden ihre Hunde mitbringen in die Vorlesung, gehen diese Hunde nicht zu den Vorträgen. Und bei dieser Beobachtung muss man erstmal ernst nehmen, und die öffnet sozusagen einen Zug in anthropologische Fragen. Der klassische Name, der die Besonderheit des Menschen im Reigen der lebendigen Welt bezeichnet, ist der Begriff der Vernunft. Und seit der Antike ringt die Philosophie darum, was wir unter Vernunft verstehen sollten. Wenn ich es zuspitze, könnte ich sogar sagen, das ist die Frage, die die Philosophie hat, ihre Kernfrage vielleicht sogar. Ich möchte hier an jüngste Diskussionen im Gefolge der aktuellen Rezeption an Aristoteles und die klassische deutsche Philosophie anschließen und geltend machen, dass Vernunft eine Formbestimmung der Art und Weise ist, auf die wir lebendige Wesen sind. Das erläutere ich ein bisschen. Zu verabschieden sind Auffassungen, die behaupten, dass wir in unserem geistigen Leben eine basale Schicht ausfindig machen können, die wir mit der sonstigen belebten Natur teilen, und auf diese Schicht dann als zusätzliches Merkmal die Vernunft hinzukommt. Einige Kollegen nennen das den Schichtkuchenmodell des menschlichen Lebens. Ja. Wir sind eigentlich dasselbe wie Regenwürmer oder Katzen, die sind ja auch schon sehr verschieden, plus kommt obendrauf noch Vernunft. Vielmehr ist unsere an einem paradigmatischen Beispiel gesagt Wahrnehmung formal von der Wahrnehmung nichtmenschlicher Tiere dadurch unterschieden, dass wir etwas als etwas wahrnehmen, was voraussetzt, dass wir einen Begriff des Wahrgenommenen haben und dass wir wissen, dass das, was wir wahrnehmen, der Fall sein kann oder auch nicht. Ich sehe hier viele Personen vor mir. Ich weiß in dem Moment, dass ich am KWI einen Vortrag halte. Ich kann meine Körperteile sehen, einige meiner Körperteile, meine Hände. Das kann ich aber nur, wenn ich irgendwie Begriffe davon habe, was ich da tue. Es ist also nicht so, dass wir eine rohe Wahrnehmung haben, auf die stoßen dann nochmal irgendwoher vielleicht aus dem Kopf Begriffe. Diese knappen Bemerkungen weisen aus, dass Vernunft transformativ ist mit Blick auf das, was wir mit der sonstigen belebten Natur teilen. Und jetzt wird's zentraler für mein Thema, nach diesen einleitenden Bemerkungen. Das lässt sich nicht allein mit Blick auf theoretische Vernunftausübungen ausweisen, also wozu Überzeugung oder Wahrnehmung gehören, sondern auch mit Blick auf praktische Vernunftausübung, kurz gesagt Handeln. Über Handlung werde ich etwas ausführlicher sprechen, da ich das Hervorbringen von Kunstwerken und damit da auch das, was Kunstwerke sind, als Ausdruck ästhetischer und nicht praktischer Vernunft begreife. Es kann sein, dass Sie Ihr Partner oder Ihre Partnerin überredet hat, sich heute in meinen Vortrag zu setzen, und ich hoffe, Sie bereuen es nicht schon. Aber auch dann, wenn das so sein sollte, ist die Tatsache doch nicht erschöpfend beschreibbar unter Rückgriff auf die Gesetze der Physik, die Prozesse der Chemie oder durch Ereignisse neurophysiologischer Art. Wir müssen sehen, dass scheinbar triviale Dinge wie die Tatsache, dass ich heute in einem überhitzten ICE ohne Klimaanlage erst eine Tür geöffnet habe, mich auf einen Platz gesetzt habe, aufgefordert wurde, woanders hinzugehen, es getan habe und all diese verschiedenen Handlungen, die ich vollzogen habe oder Teile einer Handlung, die ich vollzogen habe, nicht trivial sind. In eine Straßenbahn zu steigen, um einen Vortrag zu besuchen oder das Haus zu verlassen, um einkaufen zu gehen, sind nicht so zu beschreiben, dass unsere Körper hier den Gesetzen der Physik, den Gesetzen der Chemie oder anderen Kräften einfach nur unterliegen. Wie sich im Anschluss an Elizabeth Anscombe, die Begründerin der philosophischen Handlungstheorie im 20. Jahrhundert, sagen lässt, verwirklichen wir in unserem Tun etwas, was wir als ein Gutes sehen. Man kann auch abgekürzt sagen, was wir für wünschenswert halten. Wie auch immer Sie hier zum Vortrag gekommen sind, Sie haben Verschiedenes getan, um hier zu sein. Und was Sie getan haben, waren zeitliche Teile der Handlung, zu dem Vortrag von Professor Dr. Feige am KWI zu gehen. Hier sind viele Dinge passiert, aber die Einheit einer Handlung besteht in dem Beitrag entsprechender Teile der Handlung zur Verwirklichung ihrer Absicht. Dass sie Wesen sind, die derart etwas absichtlich tun können, dass sie im Bewusstsein des eigenen Tuns etwas tun, sodass ihre Bewegung durch den Raum im Rahmen einer Beschreibung der Zwecke, um deren Willen sie es tun, vernünftig oder auch unvernünftig sein können, das ist eine minimale Verdeutlichung der These, dass wir vernünftige Wesen in praktischer Hinsicht sind. Was auch immer sie alles tun, insofern sie etwas tun, etwa durch ihren Gang ihren Partner an einem Tag verärgern, durch eine schnelle Bewegung ein Kind erschrecken, im Fall des Gehens zum Vortrag haben sie etwas davon absichtlich getan. Etwas als Handlung zu begreifen, heißt etwas als eine vernünftige Bewegungsform in der Welt in den Blick zu nehmen. Vernunft ist damit eine Bestimmung, die mit Selbstbewusstsein und Freiheit identisch ist, könnte man sagen, oder drei Seiten einer Medaille sind. Etwas absichtlich zu tun, heißt Gründe für sein Tun zu haben. Anders als eine physikalische Erklärung ist eine Erklärung unter Rekurs auf Gründe eine normative Angelegenheit. Handlungen können mit Blick auf das, was sie zu verwirklichen versuchen, den Zweck, wie mit Blick auf die Art und Weise, auf die sie etwas zu verwirklichen trachten, die Mittel mehr oder weniger rational sein. Vernünftig zu sein heißt entsprechend unvernünftig sein zu können, aber auch schlechter Vernunftgebrauch ist Vernunftgebrauch. Dass sich Handlungen als Ausdruck unserer Vernunft nicht in Begriffen der Physik beschreiben lassen, kann folgende Gegenüberstellung zeigen. Sie basiert auf einem begrifflichen Paar, das unter anderem Wilfried Sellers etabliert hat. Wenn es um die Beschreibung dessen geht, was passiert, wenn Sie auf dem Nachhauseweg von einem herabfallenden Stein getroffen werden, am Kopf verletzt werden, werden Sie niemanden verklagen wollen und können, wenn der Stein durch die Gesetze der Physik irgendwie runtergeworfen wurde. Und selbst wenn er durch den Klimawandel, durch die Auswirkungen des Klimawandels Steine eher runterfallen, wird man sehr schwierig Abhängigkeiten konstruieren, dass man am Ende Ölkonzerne verklagen kann. Anders sieht der Fall aus, wenn jemand einen Stein auf sie geworfen hat, um sie loszuwerden oder weil er sie ihren Job haben wollte oder etwas Vergleichbares, dann werden sie gute Gründe haben, ihn zu verklagen. Was in letzterem Beispiel passiert, ist offenkundig auch physikalisch beschreibbar und chemisch und neurophysiologisch, yada yada und so weiter, in allen Begriffen, die wir haben. Aber es ist in seinem Sinn nicht auf die Begriffe der Physik reduzierbar. Man kann entsprechend sagen, Vernunft steckt nicht in einem Jenseits der materiellen Wirklichkeit, sondern meint Formbestimmtheiten besonderer Arten von Materialitäten. Ich komme jetzt zu den kunsttheoretischen Festlegungen. Ich möchte auf der Grundlage dieser Bestimmung praktische Rationalität als selbstbewusster Verwirklichung von etwas, was jemand als ein Gutes sieht, aufbauen, um von ihr aus kontrastiv die spezifische Rationalität der Kunst zu erörtern. Warum bringen wir als vernünftige Wesen so seltsame Dinge hervor wie Kunstwerke? Welche Relevanz haben sie, wenn sie nicht allein soziologisch beschreibbare Distinktionsmittel sind oder Genussmittel oder irgendwie ethisches Training oder sowas sind? Ich möchte hier wieder an die klassische deutsche Philosophie anknüpfen und sagen, dass Kunstwerke Gegenstände sind, deren Pointe in einer kritischen Thematisierung dessen besteht, was wir sind. Hier hören Sie die Verbindung zur Anthropologie. Kritisch ist Kunst nicht derart, dass sie bestimmte Inhalte hätte, dass sie etwas sagt, was man auch anders sagen könnte oder es vielleicht besonders schön sagt. Wer das im Museum macht, guckt an den Werken vorbei. Sie verwirklichen, und hier folge ich Adorno, qua der Art und Weise, auf die sie organisiert sind, qua ihrer Form ein kritisches Potenzial. Ein Kunstwerk zu betrachten, heißt nachzuvollziehen, was zu ihm gehört und was nicht, was für es von Relevanz ist und was nicht, und damit seinen immanenten Ansprüchen des Etablierens einer Konstellation von Elementen zu folgen. Jede Art von Kunstkritik, die ihren Namen verdient, muss das Werk an dem messen, was es aus sich heraus etabliert, was manchmal und sehr häufig heißen kann, dass es ihm nicht gelingt, ein Werk zu sein. Ja, es gibt ja sehr viel misslungene Werke, aber sie können nicht mit den Maßstäben, die sie beim Hören einer Symphonie von Wagner erworben haben, auf einen Roman von Bernhard losgehen, genauso wenig wie auf ein Jazzkonzert von Miles Davis. Dann hören sie einfach dran vorbei und wissen, es ist schon immer besser als das Werk. Es geht eigentlich darum, im Nachvollzug der Struktur des Werks nachzuvollziehen und sich etwas von ihm sagen zu lassen. Kritisch ist Kunst darin, dass ihr Gehalt der Unterschied dieser Art von Organisation zur gesellschaftlichen Realität ist. Darin besteht ihre Autonomie. Sie kapselt sich nicht ab von der endlichen, schrecklichen Wirklichkeit, sondern sie steht in einer Spannung zu ihr. Das lässt sich meines Erachtens weiter verständlich machen, wenn wir den Unterschied des Hervorbringens von Kunstwerken zum eben entwickelten Handeln in den Blick nehmen. Deswegen dieser lange Vorlauf zum Handeln. Den Unterschied kann ich in einem Satz festhalten. Eine Handlung fällt unter einen Begriff, ein Kunstwerk gibt sich seinen eigenen Begriff. Die Handlung des Einkaufens gehen transformiert nicht den Sinn dessen, was es heißt, einkaufen zu gehen, sondern fällt halt unter den Begriff des Einkaufengehens. Wohingehend das Hervorbringen eines kraftvollen Werks sich im Prozess erst seinen Begriff gibt. Darauf antwortet die Erfahrung des Werks. Sie vollzieht nach, wie und dass jeder gelungene Film seinen Begriff des Films gibt. Wir wissen nicht, was ein Film ist, bevor wir den Film gesehen haben, bevor wir jeden neuen kraftvollen Film gesehen haben. Das ist der Gedanke. Wer glaubt, er wüsste, was ein Film sei, abschließend sozusagen, der sollte sich immer weiteren Filmen aussetzen. Produktionsästhetisch gewendet heißt das, dass wir nicht wissen, was es heißt, ein gelungenes Werk hervorzubringen, bevor wir es getan haben. Es gibt Gründe, warum man Kunst und auch Design als angewandte Kunst an einer Kunstakademie so studiert, dass es darum geht, dass die Studierenden in die Lage versetzt werden, etwas auf eigene Weise zu tun, aber nicht derart, dass man ihnen Maßstäbe dafür in die Hand gibt, was richtige Kunst ist oder falsche. Es kann hier nur exemplarische Werke geben, also Werke, die gelingen in ihrer Singularität nicht, aber Regeln des Hervorbringens. Auch wenn das, was Sie in den Ateliers der Kunstakademie, an der Mona und Markus in einem Fall und ich im anderen Fall beschäftigt sind, von vielfältigen Formen von Handlung eingefasst sind, ist das Hervorbringen von Kunstwerken nicht nur ein Handeln. Es muss gleichermaßen geschehen, wie es hervorgebracht werden muss, sodass die ästhetische Praxis konstitutiv ungesichert ist. Ich hoffe, das ist ein bisschen verständlich, worum es mir hier geht. Ja, wir können nicht einfach aufgrund von regelpoetischen Bestimmungen gelungene Werke hervorbringen. Es muss sozusagen etwas geschehen und das so unterrichten wir auch an der Kunstakademie, dass wir den Studierenden nicht einfach nur was in die Hand geben, damit sie quasi mechanisch gelungene Werke hervorbringen, sondern wir wollen sie in die Lage versetzen, dass ihnen immer wieder dieses Moment, dass sie es schaffen und es zugleich passiert, dass dieses Moment verwirklicht wird. Man könnte auch sagen, während ich im Handeln das tue, was geschieht, ist im Hervorbringen von Kunstwerken ein Geschehen im Spiel, was nicht nur mein Tun ist. Einen entsprechenden Gegenstand zu beurteilen, heißt dann, ihn an den ihm eigenen Maßstäben, zu denen die gesellschaftliche Situation, in der er entstand und der er heute steht, als sein ihm anderes dialektisch gehört, zu messen. Wir können damit sagen, dass ein Werk zu beurteilen heißt, den im eigenen Begriff zu beurteilen und es nicht als Ausdruck eines allgemeinen Typs von Handlung zu verstehen. Darin besteht der wesentliche Unterschied praktischer Vernunft und ästhetischer Vernunft. Sie werden gleich merken, warum ich diese hoffentlich für sich schon interessanten Bemerkungen brauche, um über The Shining zu sprechen. Ein tragfähiges Vorgehen, das sollte jetzt klar geworden sein aus diesen letzten Bemerkungen, besteht in der Ästhetik mithin darin, die Besonderheit des ästhetischen Gegenstandsbezugs in Form einer Deutung exemplarischer Werke zu verdeutlichen. Und ein solches exemplarisches Werk ist meines Erachtens Kubricks The Shining. Und das ist jetzt der Punkt. Es kann als immanente Reflexion der eben formulierten Bestimmungen des modernen Subjekts verstanden werden, worin aus meiner Perspektive die ästhetische Grammatik des Horrors besteht. Ich werde am Ende noch was dazu sagen. Vielleicht jetzt ein Satz schon dazu. Es gibt eine sehr einflussreiche filmphilosophische Schule und Richtung derzeit, die ihre Grundlagen bei Deleuze und auf der einen und bei Cavell auf der anderen Seite hat. Die nennen sich, die firmieren unter dem Namen Film as Philosophy. Und ich sympathisiere in bestimmter Weise mit diesen Positionen, die sagen, wir können vielleicht von Film, Musik und Literatur und anderen Künsten sagen, dass sie eine besondere Form des Denkens sind und damit selber Herausforderungen und Fragen an philosophische Gedanken stellen können. Ich möchte sozusagen mit diesen Bestimmungen, die ich eben vorgestellt habe, die ich durchaus für zutreffend halte, sehen, wie sie immanent befragt werden von The Shining. So könnte man mein Vorgehen jetzt genauer beschreiben. Wie aus den kursorisch entwickelten Festlegungen zur Kunsttheorie verständlich geworden sein sollte, sind Inhaltsbeschreibungen, das Christiane Voss hat das immer richtig Inhaltismus genannt, ästhetischer Gegenstände und auch von Film problematisch, denn auch ein guter Film hat nicht in dieser Weise einen Inhalt, auch kein guter Roman, würde ich sagen. Zumindest insofern etwas Herkömmliches unter Inhalt verstanden wird, sprich etwas, das man von der Form sauber trennen kann. Folgende Bemerkung, das ist jetzt aber mindestens für die, die den Film noch nicht gesehen haben, aber für alle. Folgende Bemerkung scheint mir hilfreich zu sein, um den Film, den ich im Folgenden in den Blick nehmen möchte, auch für diejenigen beleuchten, die ihn noch nicht eingehender gesehen haben. The Shining basiert, das ist jetzt sehr basal, aber basiert auf einem Roman von Stephen King, in dem ein Familienvater und Schriftsteller mit seiner Familie ein menschenleeres und in den Bergen abgelegenes Hotel hütet. Im Overlook Hotel möchte er seinen Roman vorbringen und wie häufig in den Romanen von Stephen King geht in reflexiver Weise, gehen diese Krisen des Schreibens mit Krisen der sozialen Ordnung und eigentlich auch Krisen der Männlichkeit einher. Schon früh erfährt man, dass mit dem Sohn Danny etwas nicht stimmt. Der junge Danny hat das sogenannte Shining. Er sieht Dinge, die andere nicht sehen und spezifischer, meistens ziemlich fürchterliche Ereignisse oder deren Konsequenzen, die sich an diesem Ort zugetragen haben. Im Verlauf des Films fällt Jack zunehmend dem Wahnsinn anheim. In einer signifikanten Sequenz liest seine Frau Wendy das Manuskript, an dem er lange geschrieben hat, und stellt erschrocken fest, dass er wochenlang nur den Satz "All work and no play make Jacks a dull boy" geschrieben hat. Das ist eine ganz großartige Sequenz. Ich glaube, in Deutsch haben sie es übersetzt mit "Was du heute kannst besorgen, verschiebe nicht auf morgen". Das ist irgendwie also sehr erstaunlich. Ist mir jetzt nochmal beim Wiedersehen aufgefallen, das scheint mir doch eine andere Semantik zu haben. Und vielleicht ist interessant auch als Notiz, ich glaube, Kubrick hat die Seiten einzeln tippen lassen von seiner Crew. Es ist nicht so, dass er das durch einen Kopierer gezogen hat, sondern er hat sie einzeln tippen lassen. Und man sieht es hier auch, wenn man sich mal anschaut, was Wendy da anschaut, man könnte jetzt meditieren, dass es eigentlich auch ein Werk der konkreten Poesie sein könnte, über das er da hervorgebracht hat, weil es mit Typografie, mit Raum und so weiter operiert. Das wäre ein Pfad, wo man über Kunst und Wahnsinn nochmal eigens nachdenken könnte. Das werde ich aber nicht in Angriff nehmen. Ich finde aber dieses Objekt, das sie gefunden hat, eigentlich viel ästhetisch interessanter, als sie es behandelt auf eine bestimmte Weise. Machen wir die Klammer zu. Das ist jedenfalls eine ganz großartige Stelle, würde ich sagen. Jack versucht daraufhin, durch halluzinatorische Sequenzen, in denen er auch von dem vormaligen Haushälter des Hotels, der seine Zwillingstöchter mit einer Axt erschlug, animiert wird, schließlich seine Frau und seinen Sohn mit einer Axt umzubringen. In der abschließenden Sequenz ist er in einem ans Hotel angeschlossenen Labyrinth hinter Danny her, der aber durch einen Trick seinen Vater abhängt. Ich glaube, er geht die Schritte rückwärts im Schnee, sodass er ihn verliert und der Vater erfriert. Mutter und Sohn entkommen scheinbar. Anders als im Roman, möchte ich hier schon einmal sagen, triumphiert hier aber auf bestimmte Weise das Böse, denn der Geist von Jack hält nun ebenfalls Einzug ins Hotel. Ich werde dazu noch was sagen. Ich möchte in diesem zweiten Teil zunächst zwei Themenkomplexe adressieren, die meines Erachtens mit Blick auf den Film von zentraler Bedeutung sind, bevor ich den Film im Kontext der entwickelten anthropologischen und kunsttheoretischen Festlegung weiter explizieren werde. Und ich bin nicht ganz so sauber, gebe ich zu. Ich konnte es nicht unterlassen, dann doch schon weitergehende Sachen auch hier zu sagen. Erwarten Sie also nicht eine zu saubere Trennung. Der Cosmic Horror in The Shining. The Shining ist durch einen exorbitanten Gebrauch des Steadicam-Verfahrens gekennzeichnet. Das entsprechende Verfahren war erst einige Zeit vorher entwickelt worden, ich glaube auch schon ein paar Jahre, und ermöglicht eine flüssige Bewegung der Kamera durch den Raum und ihre große Mobilität, ohne dass verwackelte Bilder entstehen. Signifikant sind die Sequenzen, in denen die Kamera im Raum Danny auf seinem Dreirad durch die Gänge des Overlook Hotels folgt. Das Thema des kosmischen Horrors, und ich folge jetzt hier in diesen beiden ersten Schritten ziemlich viel den sehr schönen Analysen von Cynthia Freeland, nicht in allen Punkten, aber in einigen, ist hier mit Blick auf die Frage des Blickwinkels der Kamera zu adressieren. Einerseits scheint er objektiv zu sein, andererseits aber weist er scheinbar subjektive Valenzen auf. Die Kamera gibt einen Blick von außen, der weder ganz unverkörpert noch ganz verkörpert ist, sondern in eigentümlicher Weise in einem Raum dazwischen sich bewegt. Die Kamera ist nicht vokalisiert. Es gibt es ja auch, dass man so, wenn die Kamera kippt, die Figur bewusstlos wird, man guckt sozusagen wie durch die Augen der Figur. Sie ist kein subjektiver Standpunkt innerhalb der filmischen Welt und scheint doch eigentümlich eine Beobachtung von überall und nirgendwo nahezulegen. Das ist also nicht nur ein handwerklicher Trick, finde ich, dieses Steadicam-Verfahren, sondern es ist sowas wie ein narratives Mittel in dem Film. Nicht nur wegen ihrer Kinetik legt die Perspektive der Kamera nahe, dass sie nicht gänzlich außerhalb der filmischen Welt ist. Das Hotel ist ein unheimlicher Ort, weil es und weil es nicht überall Augen zu haben scheint. In Horrorfilmen können paradigmatischerweise ganz verschiedene Arten von Entitäten die grausigen Protagonisten sein. Rieseninsekten, verrückte Wissenschaftler sind beliebt und die schrecklichen Produkte ihrer zu weit gegangenen Naturbeherrschung und andere monströse Gestalten. In The Shining ist das Böse anonym und allgegenwärtig. Das Hotel selbst ist der Ort, an dem es haust und vielleicht auch die umgebende Landschaft. Da gibt es am Anfang eine Anspielung von Dies Irae mit Synthesizer-Melodien. Das ist ziemlich interessant gemacht. Und die Landschaft selber beleuchtet auf eine Weise, wo man sagen kann, man traut auch ihr nicht ganz. Man kann hier mit Freeland den Begriff des kosmischen Horrors in Anschluss bringen. Er wird zumeist mit H.P. Lovecraft verbunden, in dessen Roman die Figuren unumwunden dem Wahnsinn anheimfallen, sobald sie auch nur in die Nähe der mächtigen Alten kommen, die die Geschicke der Welt lenken und die trotz ihrer häufigen Darstellung auch in den Videospielumsetzungen als Fisch- und Tentakelwesen eigentlich konstitutiv unbeschreibbar sind. Ja, die Sprache zerbricht eigentlich da in bestimmter Weise. Der Blick in den Abgrund, der von blankem Entsetzen und Wahnsinn geprägt ist, hat seinen Widerpart in The Shining zumindest insofern dahingehend, als das Böse nicht lokalisiert ist. Es sucht sich Jack als seinen Träger, es geht aber über ihn hinaus und wird vom Tode Jacks am Ende des Films auch nicht tangiert. Dazu trägt auch der virtuose Einsatz der Musik bei, aber das führt zu weit. Dazu werde ich, glaube ich, nicht viel mehr sagen. Man kann vielleicht sagen, dass die Musik von Penderecki, die hier verwendet wird, nicht nur Ligeti, ganz anders verwendet wird, als wenn man das in einem Konzertsaal hören würde. Es wird narrativiert, es versenkt sich in die Bilder und die werden dadurch beleuchtet. Man spricht von einem appropriated score, wenn eine Musik schon vor dem Film existiert wird, aber die ändert wirklich massiv ihren Sinn, würde ich sagen. Da könnte man viel mehr zu sagen, das wäre ein eigener Vortrag. Ich spreche jetzt über die Geschlechtergrammatiken als zweites Thema in The Shining. Es ist kein Zufall, dass es sich das böse Jack als sein Wirtskörper und Avatar sucht. Er ist der Mann und Familienvater. Und es ist auch kein Tick einiger feministischer Theoretikerin, möchte ich sagen, wenn Horror vor dem Hintergrund von Gendergrammatiken in den Blick genommen wird. Horrorfilme, die einem anspruchsvollen Begriff gerecht werden, gehen dorthin, wo es um zentrale menschliche Angelegenheiten geht. Sie zeigen das, was man eigentlich lieber nicht sehen möchte und decken auf bzw. thematisieren in negativer Weise etwas, was Bedingung der Möglichkeit der menschlichen Lebensform ist und trotzdem in ihr und von ihr wesentlich ausgeschlossen werden muss. Krankheit und Tod, Gewalt und Verwesung und nicht zuletzt und vor allem möchte ich sagen Wahnsinn und die Unordnung in unserem Ordnen. Diese Themen sind, um eine beliebte Formulierung von Derrida aufzugreifen, Bedingung der Möglichkeit wie Bedingung der Unmöglichkeit der menschlichen Lebensform. Sie sind ein ständiger Stachel, bleiben und müssen ausgeblendet werden, damit wir einigermaßen funktionieren können. Wir stoßen aber notwendigerweise doch immer wieder auf sie und sei es in verwandelter Gestalt. Warum das nicht nur repräsentational ist, warum ich nicht sage, der Horror zeigt uns irgendwas, was uns so im Leben bedroht, das wird am Ende hoffentlich deutlich. Die Kunst einer Theorie des Horrors ist es, sie in ihrer Brechung in den jeweiligen ästhetischen Gegenständen zu denken, anstatt sie in Form einer vorschnellen, autoritativ seienden, zum Beispiel psychoanalytischen Theorie oder festen Deutung gewissermaßen den Gegenständen vors Gesicht zu halten oder vor die Nase zu setzen. Sie sind eben nicht, wenn die Richtung dieser Überlegung zutreffend ist, positiv benennbar, sondern zeigen sich an den Rändern unseres Diskurses als Unterbrechung und Defekt. Damit greife ich allerdings bereits zentrale Thesen meines letzten Teils heraus. In jedem Fall bilden die pathologischen Dimensionen der Geschlechterverhältnisse und im Geschlecht selbst, wie die Abgründigkeit und potenzielle Gewaltförmigkeit von Verwandtschaftsverhältnissen, die nicht nur die fruchtbare Reproduktion sind, sondern auch der Schrecken der Deformation, des Untergangs und der Vernichtung, zentrale Themenkreise dessen, was den Horror als ästhetische Gattung auszeichnet. Im Text das Kettensägenmassaker, wer hat das gesehen, wenn ich mal fragen darf? Das sind es doch etwas weniger. Ich halte es für einen der besten Filme, glaube ich, der 70er. Tatsächlich, egal ob man diese Gattung mag, so ein bisschen wie Psycho mit Kettensägen. Im Texas Kettensägen-Massaker, eine Anekdote, mein Doktorvater rannte mal auf einem Kongress der Deutschen Gesellschaft für Ästhetik rum und erwähnte diesen Film und sagte, einer meiner Doktoranden steht auf sowas. Das nehme ich ihm bis heute noch übel. Im Texas Kettensägen-Massaker etwa wird das Gegenbild einer Familie, die sich in wechselseitiger Anerkennung und Beförderung der je unterschiedlichen Ziele und Wünsche stützt, so könnte man ja vielleicht anfangen, einen konstruktiven Begriff der Familie zu zeichnen. Zeichnet das Gegenbild davon. Die Arbeit, in der das protestantische Subjekt seine Erfüllung findet, läuft hier leer. Die Tätigkeit des Schlachtens als ihre Arbeit wird von dieser deformierten Familie auf Passanten ausgeweitet. In einer grotesken Umkehr und einer sehr unerträglichen Sequenz, möchte ich sagen, eines Familienessens versucht diese Familie, die den Kern des Films bildet, den faktisch schon halb verwesten und toten Großvater dazu zu bringen, das Final Girl am Tisch zu schlachten. Sie entkommt aber. Kommen wir zurück zu The Shining. Ich schließe hier wiederum an Freelands Überlegung an, wenn ich The Shining auch durch eine gendergrammatische Perspektive vorschlage zu lesen. Man kann sagen, dass der Familienvater, der im Film vom Bösen heimgesucht wird oder es sogar immer schon war, eben kein Beschützer ist, sondern defekt ist und im Begriff ist, sich des eigentümlich unschuldigen und zugleich monströsen Kindes zu entledigen. Während Jack vom Bösen besiedelt ist, drückt sich im Kind, das durch den Shining gekennzeichnet ist, hingegen ein Ingenium aus, eine vorrationale Form der Rationalität, insofern es seinen mörderischen Vater unter anderem durch rationale Entscheidungen im Labyrinth am Ende des Films aus dem Spiel nimmt. Er macht irgendwie ganz kluge Sachen, ist aber irgendwie ein ganz kleines Kind. Er trickst ihn aus. Man kann sagen, dass die patriarchale Ordnung, das Gesetz des Vaters und die Unterwerfung der Frau im Film zumindest mittelbar thematisiert wird. Der Beschützer wandelt sich in sein Gegenteil und ist qua Rolle immer schon durch diese Inversion bedroht. Während im Roman, und deswegen einer der Gründe, warum King den ganz schrecklich fand, den Film, ich verstehe es aber bis heute nicht, warum ich ihn eigentlich schrecklich fand, also während im Roman von King allerdings in einer Form ausgleichender Gerechtigkeit Jack mit dem Hotel, das er in die Luft jagt, untergeht, hat der Film ein düsteres Ende. Zwar stirbt Jack, aber im Kreis der anderen Geister des Hotels ist er nun in das kosmische Böse eingemeindet. Man kann der patriarchalen Ordnung nur gerade noch entfliehen, besiegen kann man sie nicht. Ich komme jetzt zum dritten und letzten Teil. Das ist auch nicht mehr ganz so lang jetzt. Ich möchte von diesen beiden Interpretamenten aus, von den zwei Zügen, ich sage nicht, dass es die einzigen sind, aber es scheinen mir wichtige Perspektiven auf diesen Film zu sein, die Frage der Perspektive des kosmischen Horrors und die genderlogischen Fragen, die da adressiert werden. Von diesen Interpretamenten aus möchte ich nun eine weitergehende Perspektive skizzieren, die sie nicht unbedingt korrigieren, aber vielleicht in einen weiteren Kontext stellen. Es soll um die Grundlagen unseres Interesses am Horrorfilm vor dem Hintergrund der eingangs entwickelten anthropologischen und kunsttheoretischen Überlegungen gehen. Der Grundgedanke lautet, um das nochmal zu sagen, der zentrale Schauplatz des Horrors ist das andere in unserer Rationalität selbst, das gleichwohl nicht außerhalb ihrer liegt, sondern nach dem Vorbild einer gebändigten Natur sich Ausdruck in unseren Reaktionen auf entsprechende Filme verschafft. Hier ist viel Adorno und Horkheimer drin, das werde ich aber nicht ausbuchstabieren. Das heißt zugleich, dass Horror als Kategorie wie als Gattung erst unter den Bedingungen der modernen Naturbeherrschung möglich wird. Erst im Rahmen eines entzauberten Naturbegriffs, in dem wir uns die Natur derart untertan gemacht haben, dass sie vor dem Richterstuhl der Vernunft auf ihre Geheimnisse befragt worden ist. Erst im Kontext einer Lebensform, in der weder Götter noch Geister unser Schicksal lenken, sondern wir es individuell und kollektiv selbst sind, die für unser Schicksal verantwortlich sein sollen, können die Bilder des Horrors als Gegenrechnung eines solchen Begriffs der Rationalität ihre Signifikanz gewinnen. Anders kann man auch sagen, es ist die Abwesenheit und das Verschwinden des Kosmos, der Ordnung, die bzw. das den kosmologischen Horror und jede Art von Horror erst möglich macht. Meiner These nach verstehen wir nicht, was Horror in der Antike sein soll und selbst im Mittelalter nicht, obwohl wir natürlich viele Sachen, die da passiert sind, als absolut grauenhaft bezeichnen würden. Aber diese Art von, wenn wir Horror als etwas verstehen, was mit bestimmten Reaktionen auch zu tun hat, dazu werde ich noch was sagen, dann ist es eine Kategorie, die eigentlich nur Sinn macht in der Moderne. Nichts wäre schrecklich an den Bildern und Geschichten, wenn sie einfach unproblematischer Teil der Welt wären, anstatt unsere Welt als eine geordnete und anhand rationaler Prinzipien entschlüsselbare Welt zu bedrohen. An dieser Stelle möchte ich zumindest kurz auf Noel Carrolls wichtige Überlegung zur Philosophie des Horrors zurückkommen und sie einbeziehen. Er hat versucht, das Wesen des Horrors durch eine spezifische Emotion zu klären, die wiederum durch unsere Reaktion auf das Monster im Horrorfilm zustande kommt. Wir sympathisieren im Film mit bestimmten Figuren, die positiv charakterisiert werden und reagieren entsprechend auf die Bedrohung durch das Monster gegenüber diesen Figuren. Das ist ein bisschen komplizierter, als es klingt. Das ist nicht eine verrückte Einfühlungstheorie. Er sagt nur einfach, üblicherweise ist das Monster und bestimmte Figuren stehen nicht ethisch normativ auf derselben Ebene, sondern es werden einige Figuren als eine Bedrohung gezeichnet, die andere sind sozusagen die, denen man häufig, das kommt ganz auf die Filme an, muss man sagen, wünscht, dass sie eher entkommen als den Monstern. Das Interessante übrigens an dem Text des Kettensägen-Massakers ist, es gibt eigentlich nur Monster in diesem Film. Es gibt eigentlich keine Figur, die ein Subjekt wäre. Es sind alles klischierte Abziehbilder, Karikaturen. Selbst noch, es gibt eine Figur, die körperlich eingeschränkt ist, im Rollstuhl sitzt, selbst die. Dieser ganze Film kommt ohne eine Figur aus, wäre meine These. Klammer zu. Analog zum Paradox of Fiction, das das Problem thematisiert, dass wir einerseits wissen, dass fiktionale Gegenstände und Personen nicht existieren, wir andererseits aber durch das, was sich in fiktionalen Erzählungen zuträgt, Furcht und Freude, Abscheu und Erleichterung empfinden können. Das wird ja seit der Antike diskutiert, spricht Carroll von einem Paradox of Horror. Es hat zwei Dimensionen. Zum einen die Frage, warum wir uns vor etwas fürchten, von dem wir wissen, dass es nicht existiert. Da sagt er ganz gute Sachen zu, finde ich. Und zum anderen, warum wir uns in Bildwelten begeben, die eklig und unheimlich sind. Sein Emotionsbegriff ist dabei, wie ich meine, zu Recht grundsätzlich kognitivistisch ausgerichtet. Kurz gesagt sind Emotionen anders als Affekte oder Gefühle körperliche Empfindungen, die wesentlich und konstitutiv mit urteilsförmigen Zuständen verbunden sind. Emotionen werden in der Philosophie als verkörperte Urteile beschrieben. Das heißt, man kann sagen, wenn wir Angst vor einem Hund haben und das als Emotionen beschreiben oder Furcht vor einem Hund, sage ich es mal so, wir feststellen, dass da gar kein Hund ist oder der Hund nicht furchteinflößend war, sondern nur so aussah oder klang und wir dann nicht die Furcht verlieren, sind wir irrational. Genauso in dem Fall, wie wenn ich Trauer empfinde für einen Freund, der sein Familienmitglied verloren habe, wenn er mir dann sagt, ich habe dich nur auf den Arm genommen, dich auszunehmen und ich empfinde weiter Trauer, habe ich irgendwas falsch gemacht. Also irgendwas ist schiefgelaufen in meiner Rationalität. Wir würden nämlich dann zu Recht sagen, man sollte Wut vielleicht empfinden oder Verärgerung. Ich glaube, Sie können mir folgen, ja. Also Emotionen, das ist trivial, aber in der Philosophie jetzt seit 40, 50 Jahren Standard, dass man sagt, Emotionen sind nicht hier und Rationalität ist nicht hier. Das Bild ist zum Scheitern verurteilt. In einem angemessenen Begriff unserer Rationalität haben Emotionen ihren legitimen Ort und das betont auch Carol. The Shining kann allerdings auch so verstanden werden, das möchte ich zumindest andeuten, dass er die Grenze zwischen Emotionen und Affekt unsauber werden lässt, was nicht heißt, dass das im Register außerhalb von auch Emotionen geschieht. Und schließlich, und das ist die Anregung von Carol, der ich hier folgen möchte, verwendet er den Begriff des Monsters terminologisch derart, dass er unter ihnen etwas in der Welt des Films Abnormes begreift, was Horrorfilme von Märchen unterscheidet und das Unheimliche vom Fantastischen. Also in den Märchen, wissen Sie ja, da stört sich niemand daran, dass da Riesen rumlaufen. In den Horrorfilmen stören sich schon die Figuren sehr daran, dass da auf einmal Rieseninsekten anfangen, über sie herzufallen oder halbtote Wesen rumlaufen. Ja, das ist nicht normal in dem, was in der filmischen Welt passiert. In meinen Worten, die Protagonisten der Filme reagieren entsprechend auf die monströse Erscheinung als Bedrohung der Ordnung der Welt, wie zugleich ihre rationalen Verfügung über die Welt. Rationalität meint entsprechend nicht allein eine Formbestimmung, die uns im Kontrast zu anderen Lebewesen herausgreift. Sie meint auch eine historische Errungenschaft, beziehungsweise in Form einer spezifischen Ausgestaltung unserer rationalen Lebensform, die Naturbeherrschung, in der es nicht allein wie eine antike vollwertige und nicht vollwertige Verwirklichung von Gegenständen gibt, sondern in der vielmehr das, was die Welt ist, jetzt nicht mehr von konstitutiven Geheimnissen beseelt ist, wie auch noch in dem Bild des mittelalterlichen Buches, Welt als Buch, in dem man lesen kann. Die Monster und das Monströse sind nach Carol genau deshalb abnormal, weil sie scheinbar widerstreitende Eigenschaften vereinen und in diesem Sinne unrein sind, wie er sagt. In The Shining wird deutlich, dass unser Ort in der Natur und die Ordnung der Geschlechter nicht von außen, sondern in ihrem Herzen aufgrund der Abwesenheit des Kosmos bedroht ist, sich an sich selbst zu zersetzen. Der prometheische Zug von Danny, der durch rationales Handeln seinen Vater austrickst, kommt nur um den Preis zustande, dass er selbst ein monströses Kind ist. Die Bedrohung der Ordnung lässt sich auch, das ist der vorletzte Gedanke, lässt sich auch topologisch mit Blick auf den Film zeigen und hier spezifisch anhand der Art von Räumen, die das Overlook Hotel sind. Das eigene Haus ist das Private im Liberalismus gegenüber einem möglicherweise auch problematischen Öffentlichen, den gesellschaftlichen Verhältnissen, ein sicherer Ort. Es ist derart ein Ort der Ordnung, dass man hier scheinbar erst einmal schalten und walten kann, wie man möchte. Von der Anordnung der Möbel bis hin zum Umgang miteinander. Im Haunted House Horror, und in dieser Hinsicht kann auch The Shining in diesem Kontext diskutiert werden, hängt das Böse an einem Ort. Und das gilt noch für Filme, wir machen jetzt keine Ratestunde, selbst für diese Filme hier in The Conjuring ist das ganz klar, links unten, links oben, Ju-on, The Grudge, kennt ihn jemand von Shimizu? Ja, immerhin ein sehr unterschätzter Film. Da heftet sich das Böse, sobald man einmal in dem Haus war, an die Figuren und begleitet einen überall hin, bis auf die Dusche und ins Bett und man ist verloren. In It Follows, ein ganz wunderbarer Film, obwohl die Exposition erstmal sehr klischiert klingt, steckt man sich durch Geschlechtsverkehr mit dem Bösen an und dann wird man es auch nicht mehr los, weil man sieht auf einmal eine Figur, die andere Personen im Film nicht mehr sehen. Und vielleicht haben einige von Ihnen Smile gesehen, der ja auch ein großer Hollywood-Schinken ist eigentlich. Da heftet sich das Böse an einen, wenn man leider sieht, wie sich jemand suizidiert, der von diesem Wesen beseelt ist. Und ich möchte sagen, das sind eigentlich auf eine bestimmte Weise immer noch Varianten dieser Haunted House-Logik, die aufgebrochen wird, weil es um Topologien geht, weil sich sozusagen diese monströsen Gestalten immer noch an bestimmten Orten oder durch Ansteckungsverhältnisse verbreiten. Im Rahmen der Unterscheidung zwischen Innenordnung und Außenunordnung ist die topologische Grammatik von The Shining offenkundig verunreinigt. Nicht allein ist der Ort verlassen und scheinbar mit der aus der Zeit gefallenen Ausstattung vergangen. Er wirkt vielmehr bereits durch die beschriebene Kamera gespenstisch. Er ist einer seiner Funktion beraubter Ort, der von den Gespenstern der Vergangenheit heimgesucht wird. Er destabilisiert und verschiebt die Unterscheidung zwischen Unordnung und Ordnung und ist in verschiedenen Hinsichten selbst ein Ort des Zwischen und Dazwischen. Wenn Rationalität wesentlich in der Ansprechbarkeit durch Gründe als Gründe besteht und im Wissen darum, was der Fall ist und was zu tun ist, so basiert sie auf der begrifflichen Ordnung im Sinne von Unterscheidung. Dass im Herzen unserer epistemischen, sozialen und politischen Ordnung etwas nicht in Ordnung ist, das lässt der Horrorfilm erfahrbar werden. Jetzt komme ich zum Schluss mit noch ein paar weiteren Gedanken. Ich habe Suchbewegung, ich gebe das zu, und auch wie ich genau das auf dem, sozusagen, was die ganz präzise Formulierung dessen will, worauf ich hinaus will. Deswegen ist es ein Prolegomenon. Ich biete Ihnen verschiedene Richtungen an, in denen ich darüber nachdenken möchte, worauf diese Gattung hinausläuft. Eben war das eine sehr pointierte. Jetzt kommen noch ein paar weitere pointierte. Ich komme zum Schluss. Es drängt sich die Frage auf, in welcher Weise eine solche Rekonstruktion der spezifischen Valenz des Horrors, einer Position, die Horror als Kunstgattung in Begriffen eines spezifisch radikalen negativistischen Reflexionsgeschehens zu erläutern versucht, eines Reflexionsgeschehens, das sich in seinen somatischen wie gleichermaßen kognitiven Reaktionen artikuliert, eines Reflexionsgeschehens, das uns vor uns selbst erschrecken lässt und die Möglichkeit zulässt, dass selbst wenn das kategorial unsaubere Monster weggeschafft worden sein mag, die Ordnung, die es zu einer Unmöglichkeit erklärte, selbst von der fiktionalen Existenz bedroht sein mag. Es drängt sich die Frage auf, wie sich ein solcher Vorschlag zu psychoanalytischen Theorien verhält. Und da würde ich bei einigen denken, ist das nicht eigentlich Psychoanalyse? Er mag Ihnen verwandt klingen, und ich habe zu lange mit Lacanianern in selben Büros gesessen, um das nicht, da ein paar Sympathien dafür zu haben, aber er mag Ihnen verwandt klingen, weil es auch mir darum geht, das herauszukitzeln, was in unserem geistigen Leben weder geistig noch Leben ist. Und darum, dass unsere Rationalität niemals ganz bei sich selbst sein kann. Wenn ich hier in Teilen Carroll und Freeland gefolgt bin, so zeigt das aber bereits die Richtung einer Kritik an psychoanalytischen Filmtheorien. Die sind bekannt dafür, dass sie die mit Bausch und Bogen vernichten kritisieren. Und sie sind unfair, aber sie haben einen Punkt, auf den möchte ich hinaus. Sie lautet, also die Kritik, sie sind in vielen Fällen nicht spezifisch genug, um die Spezifik des einzelnen Films zu erreichen. Sie tendieren dazu, Filme als Beispiele oder Exemplifikationen ihrer Thesen zu verwenden, aber den Film in seiner Produktivität zu wenig ernst zu nehmen. Und ich möchte jetzt ganz kurz mit Fragen zur filmischen Produktivität enden. Damit habe ich auch kurz begonnen eigentlich. Anders als bestimmte Spielarten psychoanalytischer Theorie naheliegen, veranschaulichen Filme nicht Thesen, die auch unabhängig von ihnen ausgesagt werden könnten. Sonst hätte ich den ersten Teil meines Vortrags halten können und wäre fertig. Ich möchte vielmehr in Anknüpfung an die kunsttheoretischen Überlegungen, die ich zu Beginn vorgestellt habe, festhalten, dass Kunstwerke auf Begriffe angewiesen sind und in ihnen durch ihre Organisationsweise doch einen Moment verwirklichen, was nicht länger in begrifflichen Artikulationen aufgeht. Als dialektische Gegenstände sind sie nach Adorno der negative Vorschein dessen, dass es auch anders gehen könnte. Der Horror verwirklicht in seinen gelungenen Werken eine solche negativistische Kritik, anders als andere Werke, möchte ich sagen, durch eine Form der Wiederholung. Er verwirklicht die Negativität in radikal negativistischer Weise, in reflexiver Form, die bei einer Betrachtung der eingesetzten filmischen Mittel endet und bei der Feststellung beginnt, dass es eben ein Film ist, den wir sehen. Hier lotet er zentrale Momente der menschlichen Lebensform mit Blick auf das aus, was an ihnen nicht thematisiert werden kann und darf. Und hier möchte ich nochmal sagen, sympathisiere ich tatsächlich mit den jüngsten Diskussionen zur Film as Philosophy-Fraktion, die wie gesagt bei Deleuze oder bei Cavell ihren Ausgangspunkt nehmen. Und Motive der Frühromantik Schlegels eigentlich integrieren. Denn bei Schlegel ist ja charakteristisch, dass wir hier dass der Gedanke ist, dass das Werk selber schon Medien der Reflexion und der Artikulation mitbringt. Dass wir nicht sozusagen die Philosophie als Paratext haben, den wir nochmal brauchen, sondern das Werk selber ist eine Form des Denkens, das schon mit Interpretamenten seiner selbst sozusagen einhergeht. Und da habe ich einige Sympathien für. Und Adorno verdankt sich auch vielem diesem Gedanken. Film soll als eine Form des filmischen Denkens philosophischer Gedanken sui generis gegenüber dem philosophischen Denken philosophischer Gedanken verstanden werden, sagen diese Leute. Dagegen spricht, das ist der klassische Einwand, man kann den Gedanken eines Films nicht paraphrasieren. Man kann ihn nur nachfahren am Gegenstand. Das habe ich heute in Teilen versucht. Was ich paraphrasieren kann, ist kein Kunstwerk, würde ich sogar sagen. Ja. Dafür spricht aber was anderes, nämlich mein Punkt war, dass The Shining die philosophischen Festlegungen, mit denen ich begann, in spezifisch filmischer Weise einer immanenten Kritik unterzieht und spezifiziert. Keine Kunst ist eine Kunst der Versöhnung. Der Horrorfilm ist die explizite Verweigerung jeder Versöhnung, noch dort, wo das Monster besiegt ist. Ich danke Ihnen sehr für die Aufmerksamkeit.
Das war der Philosoph Daniel Martin Feige über Horror als Kunstform. Er hat seinen Vortrag am 3. Juli 2025 in Essen gehalten, im Rahmen der Vorlesungsreihe Wenn und Aber – Philosophische Fragen zur Zeit. Veranstaltet wird diese Reihe vom Kulturwissenschaftlichen Institut Essen in Zusammenarbeit mit der Folkwang-Universität der Künste.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Jeden Sonntag neu. In der Deutschlandfunk-App.